und herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattula.
Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einer neuen Learnspiration Deep Dive Folge. Heute habe ich wieder sowohl einen ganz, ganz tollen Gast als auch ein ganz tolles Thema. Zu Gast ist Tobias Leisgang. Und Tobias ist für mich tatsächlich ja so ein bisschen etwas wie der Master der guten Fragen und der guten Entscheidungen. Und um genau dieses Thema soll es tatsächlich heute auch gehen. Es soll darum gehen, wie wir eigentlich lernen können, Entscheidungen zu treffen. Und deswegen freue ich mich, lieber Tobias, zum einen ganz arg, dass du heute da bist. Und zum zweiten, dass wir gleich in dieses Thema reinspringen. Und sage es erstmal ganz herzlich willkommen im Was lernst du Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Guten Morgen, Conny.
Guten Morgen. Jetzt spiele ich einfach gleich den Ball nochmal zurück an dich und frage dich, wer bist du denn eigentlich? Was machst du denn? Weil ich habe ja tatsächlich gerade nur einen Satz zu dir verloren. Und der hat ja, sagen wir mal, zumindest etwas, was ich als sehr prägend oder sagen wir mal wirklich sehr hervorstellenswert an dir finde, zwar beschrieben, aber das war ja keine Vorstellung in Gänze. Insofern, wer bist du und was machst du?
Ja, wie lange haben wir Zeit? Ich bin nämlich zuallererst bin ich eine Scanner-Persönlichkeit und habe deswegen relativ viele Facetten. Zwei hast du schon genannt. Also ich bin der Tobias Leisgang, komme aus Bamberg und grundsätzlich berate ich kleine bis mittlere Unternehmen auf dem Weg in die Zukunft. Das können innovative Vorhaben sein, wie wir müssen unser Produktportfolio weiterentwickeln oder vielleicht gleich das ganze Geschäftsmodell. Manchmal sind es auch Nachhaltigkeitsfragen, also wie können wir uns als Unternehmen nachhaltiger machen, wie können wir eine Lieferkette nachhaltiger machen, also immer nach vorne gerichtet. Und da braucht es dann oft Fragen und manchmal auch so ein bisschen knackige Fragen. Ich liebe zum Beispiel Was-wäre-wenn-Fragen, also so Arbeit mit Szenarien. Und es braucht Entscheidungen. Vor allem im Bereich der Innovation ist es mit dem Entscheiden gar nicht so einfach, weil die Zukunft ist ja unsicher, man hat nicht die Glaskugel und dann fallen manchmal Entscheidungen so ein bisschen schwer.
Das ist schade, das habe ich gedacht, du bringst uns die Glaskugel mit und dann haben wir quasi sozusagen das perfekte Instrument zum Entscheiden.
Ja, die fände ich super langweilig, die Glaskugel, ich sage es immer wieder, also ich wenn so eine Glaskugel hätte, ich fände es ganz, ganz schlimm, weil dann wüsste ich ja schon, was kommt und das wäre irgendwie für mich sehr, sehr langweilig. Ich brauche schon eben das Ungewisse, das Nichtwissen, was kommt, weil für mich ist das halt ja so der Treibstoff für meine Neugier, irgendwo einzutauchen und Dinge rauszufinden, zu explorieren und ich bin nicht so der einfach nur Abarbeiter von irgendwie einem Plan. Also das wäre für mich eine ganz schlimme Welt, wenn alles vorbestimmt wäre und alles in der Glaskugel schon zu sehen wäre, was kommt.
Das kann ich total nachvollziehen. Das würde nämlich tatsächlich ja auch bedeuten, wir haben eigentlich gar keine großen Optionen, sondern es wird genauso passieren, wie es in dieser Glaskugel zu sehen ist und wir haben eigentlich nur die Chance, dahin zu gehen oder es eben zu lassen, was genau genommen auch eine Entscheidung wäre, aber...
Ja.
Aber irgendwie keine so richtig gute. Aber jetzt sind wir ja schon tatsächlich mitten im Thema. Tobias, mir fällt immer wieder auf und ich nehme mich da tatsächlich überhaupt nicht aus. Ich finde, den allermeisten Menschen und den allermeisten Organisationen, das hast du ja gerade auch anklingen lassen, fällt es unglaublich schwer zu entscheiden. Warum ist das denn eigentlich so? Warum fällt es uns eigentlich so schwer, Entscheidungen zu treffen?
Ich würde da vielleicht auch eine Paradoxie aufmachen. Also ja, es fällt vielen schwer, Entscheidungen zu treffen. Und gleichzeitig, und da nehme ich mich persönlich auch gar nicht aus, tun wir aber auch gar nichts dafür, irgendwie da dazu zu lernen. Oder wir haben das noch nicht als Lernfeld gedacht, weil Entscheiden ist halt irgendwie so da und man macht's halt. Und manche denken vielleicht sogar, ja, entscheiden kann ich ja, weil ich treffe Entscheidungen. Ja, also das finde ich manchmal so ein bisschen paradox. Also ja, ich beobachte das Gleiche wie du. Es fällt uns schwer im privaten, im unternehmerischen Kontext. Bei kleinen Entscheidungen, da nehme ich mich auch gar nicht aus. Also meine Kinder, die spotten immer so ein bisschen und sagen, ja, hier Master der Entscheidungen und dann sitzt du im Restaurant 5 Minuten vor der Speisekarte und weißt nicht so recht, was du nehmen sollst. Da kann es ja mit dem Entscheidungskills nicht so weit her sein. Also wie gesagt, das können so kleine Dinge sein, wo gehe ich hin zum Essen, was esse ich heute, was mache ich, wo fahre ich in den Urlaub hin. bis zu den ganz großen Lebensentscheidungen, welchen Beruf mache ich, oder halt dann, wenn man auf den unternehmerischen Kontext guckt, ja, was ist das richtige Innovationsvorhaben, in das ich rein investiere, Personalentscheidungen und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Palette an Entscheidungssituationen ist vielfältig. Warum fällt es uns so schwer? Ich habe das ja vorhin schon gesagt, oft sind Entscheidungen ja in unter Ungewissheit. Also ich habe eben nicht die Glaskugel, ich weiß eben noch nicht, wenn ich 2, 3, 4, 5 Optionen habe, kann ich halt noch nicht sagen, was ist die beste. Also ja, ich kann mir da Daten sammeln und ich kann Leute konsultieren, die sich mit irgendwas auskennen, aber das macht es halt oft so schwierig zu entscheiden, weil ich halt eben nicht weiß, wie wird sich das in Zukunft auszahlen. Und manchmal heißt entscheiden ja auch scheiden, da steckt ja das Wörtchen scheiden drin. Also oft ist es ja so, dass ich bei einer Entscheidungssituation was Altes zurücklassen muss, um was Neues zu beginnen. Und es fällt uns halt auch furchtbar schwer, Dinge loszulassen, genau irgendwo einen Deckel drauf zu machen und was Neues zu beginnen. Hat unterschiedliche Gründe. Es gibt so eine schöne kognitive Verzerrung, das ist die Verlustaversion. Unser Gehirn ist halt so programmiert, dass es Verluste höher bewertet als Gewinne. Also kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie so eine Waage, ne? Auf der einen kommt quasi so der Verlust drauf und auf der anderen wird aufgewogen, was ist der mögliche Gewinn. Und gerade bei Dingen, die in der Zukunft gehen, wo ich eben noch den Gewinn nur schwer beziffern kann, weil ich es ja halt noch nicht weiß, wie viel ist da für mich drin. Also wie gut ist der neue Job wirklich? Oder was habe ich davon? Oder jetzt bei dieser Restaurant, wie gut wird es denn schmecken, dieses Gericht? Ist es auch noch furchtbar schwer, da was auf diese Gewinnerseite der Waage zu legen? So, jetzt habe ich diesen eh schon höher bewerteten Verlust auf der einen Seite der Waage und so einen sehr vagen, unklaren Gewinn auf der anderen, dass die halt immer Richtung Verlust ausschlägt. Die Waage ist auch klar und deswegen tun wir uns auch oft zu schwer, uns für was Neues zu entscheiden.
Ich finde dieses Bild gerade total schön mit der Waage. Ich hatte irgendwie gerade so ein bisschen das Bild, auf der einen Seite ist eigentlich so ein ganz, ganz kleines Kleckschen Pech, was ja einfach schwer ist, und auf der anderen Seite eigentlich eine riesengroße Menge Federn. Und eigentlich wären sie gleich schwer, aber die Waage schnappt halt trotzdem sozusagen in Richtung des Verlustes runter. Und das finde ich, das macht es total gut greifbar, warum das ganz häufig so schwer fällt. Und dann hast du ja gesagt, gehabt so dieses Thema, du hast ja eigentlich mit der Restaurantsituation so diese klassische Marmeladenglas-Situation, dieses Experiment beschrieben. Du stehst vor dem Marmeladenglasregal und weißt beim besten Willen nicht, welche dieser 1000 Optionen du wählen sollst. Und da gibt es ja auch ein ganz, ganz berühmtes psychologisches Experiment dazu, was im Prinzip genau das nachweist. Also das heißt, es ist einmal, wenn du zu viel Auswahl hast, fällt es dir schwer zu entscheiden. Wenn du nicht so richtig weißt, was wäre eine gute Entscheidung für die Zukunft? Also alles, was Unsicherheit bedeutet, macht es schwer zu entscheiden. Was ich ganz spannend finde, ist, es gibt eine Studie von der Uni Münster und die sagt, dass tatsächlich so diese Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, dass die dazu führt, dass man Entscheidungen immer weiter rausprokrastiniert. Also das heißt, sozusagen die Hauptursache für Prokrastination, mein Gott, Montag früh, schweres Wort, ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum man eben so schwer ins Entscheiden kommt, dass man einfach Angst hat, dass man die falsche Entscheidung trifft. Dann ist es jetzt so, auch das ist eine Zahl, habe ich recherchiert, fand ich ganz spannend. Wir treffen bis zu 35.000 Entscheidungen jeden Tag. Und das ist ja irgendwie logisch, dass das irgendwann einfach ein bisschen zu viel des Guten ist und dass man dann einfach das Gefühl hat, jetzt bin ich entscheidungsmüde, ich möchte gar nicht noch eine Entscheidung treffen. Oder dass man plötzlich anfängt, Entscheidungen komisch zu treffen. Und auch da gibt es eine ganz spannende Studie, die ist 2011 in Israel durchgeführt worden. Kennt vielleicht der ein oder andere, ist die Hungry Judge Studie, wo im Prinzip Richter, die morgens Entscheidungen treffen, eigentlich noch sehr für den Beklagten sehr positive Entscheidungen treffen, also wo es viel um Bewährungsstrafen geht. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass man eine Bewährungsstrafe bekommt, lag bei 65%. Je hungriger und entscheidungsmüder der Judge wurde gegen Nachmittag, war dann die Wahrscheinlichkeit, dass man eine gute Entscheidung bekommt, bei 0%.
Ja, und das sieht man schon an dem Thema. Ich habe es ja auch mit der Verlustaversion, dass eben ganz viele kognitive Verzerrungen da auch im Spiel sind. Und was du sagst, wir entscheiden vieles automatisch, quasi so spontan aus dem Bauch raus. Ist auch ein wichtiger Aspekt. Also Daniel Kahneman, Nobelpreisträger, das ist so der Guru der Entscheidungsfindung. Hat er dieses schöne Buch geschrieben, Schnelles Denken, Langsames Denken. Der erklärt es ganz schön, dass wir eben im Gehirn zwei Systeme haben. Eins, was quasi schnell denkt, also was hochgradig automatisiert ist, weil wenn wir diese 35.000 Entscheidungen alle bewusst treffen müssten, dann würden uns relativ schnell in unserem Oberstübchen die Sicherung durchbrennen. Und es gibt eben ein langsames System, was quasi bewusst Entscheidungen trifft, aber das kostet halt Energie und unser Gehirn ist halt ein Meister des Energiesparens, also der versucht, möglichst energiesparend unterwegs zu sein. Und deswegen werden halt ganz viele oder sage ich mal grobe Entscheidungen eigentlich von diesem System 2, von diesen Automatismen getroffen. Wenn ich mir überlegen muss, mit welchem Fuß ich morgens ausstehe auf dem Bett, das treffe ich ja nicht bewusst. Also das mache ich halt. Aber das ist quasi eine dieser 35.000 Entscheidungssituationen. Wie muss ich ins Bad navigieren? Auch das ist ein Automatismus. Und du hast halt auch ganz viele diese Automatismen, die aus dem Bauch getroffen werden. Und das ist in vielen Fällen gut. Und manchmal ist es aber auch ungünstig, weil wir halt dann dazu tendieren, ja, Entscheidungen automatisch zu treffen. Und gleichzeitig haben wir Entscheidungssituationen, die wir quasi mit diesem langsamen System treffen und die vielleicht auch so ein bisschen zerdenken, wie du sagst, weil wir eben Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Genau, als du das mit dem Marmeladenregal genannt hast, es gibt so unterschiedliche Entscheidungstypen, die sogenannten Maximizer und Satisfizer. Ich habe so einen Ingenieurshintergrund, ich habe mal Elektrotechnik studiert irgendwie und ein paar Jährchen in so einem Ingenieursjob gearbeitet. Und ich glaube, Ingenieure sind prädestiniert, so ein Maximizer zu sein. Also die analysieren halt so Entscheidungssituationen mit Entscheidungsmatrix und unterschiedlichen Optionen. Das kommt bei mir zum Tragen. Zum Beispiel, wenn es irgendwie um so eine Anschaffung von irgendwelchen technischen Geräten geht, ne, da wird geguckt, Featureliste und Vergleich gemacht. Und man kann das wirklich teilweise exzessiv betreiben mit Excel-Sheets mit zigtausend Zeilen. Und es gibt halt dann die Satisfizer, die sagen, ich kaufe halt was, ich kaufe das Erstbeste. Und ich bereue das dann aber auch nicht, sondern bin eher so impulsiv am Kaufen. Ne? Das illustriert auch nochmal so diese beiden unterschiedlichen Systeme. Und Maximizer tun sich vor so einem Marmeladenregal oder vor der Speisekarte natürlich furchtbar schwer, während hingegen Satisfizer da impulsiver unterwegs sind und einfach in ein Regal greifen und sagen, ja, ist mir jetzt egal, ob es die teuerste war oder ich drehe das Ding jetzt nicht nochmal um das Marmeladenglas und schaue nochmal auf die Zutatenliste oder ich habe vorhin Nachhaltigkeit erwähnt, ich schaue jetzt auch nochmal drauf, wo kommt das Zeug her und versuche vielleicht sogar noch eine Lieferkette irgendwie nachzuvollziehen, dass das auch wirklich fair hergestellt wurde. Das haben die Satisfizer nicht, die greifen halt dazu, bereuen das weniger. Aber auf der anderen Seite kann es halt auch passieren, dass dann quasi halt Entscheidungen dann nicht ideal sind. Also in gewissen Situationen kann das auch nach hinten losgehen, Satisfizer zu sein.
Das heißt, eigentlich wäre es doch sozusagen initial erstmal gut, sich zu überlegen, wo reicht es, dass ich sozusagen meinen inneren Satisfizer sozusagen raushole und wo braucht es aber den inneren Maximizer, um wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Weil, also gerade erzählt hast, habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich habe Züge von beidem. Es gibt Situationen, da hänge ich voll in dieser Maximizer sozusagen Spirale drin, aber wirklich bis in den Exzess. Und es gibt aber andere Situationen, da geht es mir überhaupt nicht so. Da würde ich aber auch gar nicht sagen, dass ich ein rein automatischer Entscheider bin, sondern wo ich eigentlich eher so nach Bauchgefühl gehe. Also das heißt, eigentlich wäre doch sozusagen, wenn ich es mir überlege, wie lerne ich eigentlich bessere Entscheidungen zu treffen, wäre doch eigentlich so die erste Frage, die ich mir stelle, was wäre mehr so meine Grundtendenz? Bin ich mehr der Satisfizer oder mehr der Maximizer? Und in welchen meiner sozusagen meines Entscheidungsspektrums würde eher das eine oder eher das andere sozusagen besser mehr getriggert werden?
Absolut. Also das ist auch für mich tatsächlich in vielen Fällen so der erste Schritt, wenn ich in eine Entscheidungssituation komme, mir anzugucken, welche Entscheidungssituation liegt vor. Also es gibt so eine schöne Unterscheidung, die heißt Typ 1 und Typ 2 Entscheidungen. Wer es letzten Endes erfunden hat, weiß ich nicht. Veröffentlicht wurde es mal von Amazon. Also das stand mal in so einem Brief an die Investoren von Amazon. Die sind ja als kleiner Buchhändler gestartet, ne? Waren quasi ein Startup, haben übers Internet irgendwie Bücher verkauft. Irgendwann kam der Marktplatz dazu, dann haben die irgendwann angefangen, auch quasi Cloud-Dienste, und Jeff Bezos hat irgendwie so eine panische Angst davor, irgendwie zu langsam zu werden, und er hat ja also dieses it's always day one. Und der hat damals gesagt, hey, wir werden jetzt so langsam groß, und ich habe furchtbar Schiss davor, dass wir irgendwie so ein behäbiger, langsamer Konzern werden. Und seiner Meinung nach geht es eben ist es ein Entscheidungsproblem. Und er hat damals zwei Entscheidungssituationen unterschieden und sagt, okay, es gibt Typ 1 und Typ 2 Entscheidungen. Hat eine schöne Analogie dafür gebracht. Die Typ 1 Entscheidungen, das kann man sich vorstellen wie so eine Tür mit Knauf. Kennt jeder von uns, Haustür fällt ins Schloss. Man ist wegen so ein bisschen panisch, greift sich irgendwie an die Hosentasche oder schaut nochmal in der Handtasche nach und scheiße, wo ist der Schlüssel? Weil wenn die halt ins Schloss fällt, dann da draußen keine Klinke drauf, ich komme nicht mehr zurück. Wenn ich den nicht mitgenommen habe, den Schlüssel, dann muss ich einen Schlüsseldienst rufen, dann wird's teuer. Da sagt er, das sind Typ 1 Entscheidungen. Also da komme ich so leicht nicht mehr zurück ins Vorher. Und da sagt er natürlich, das sind so Entscheidungen, da lohnt sich der Maximizer. Also wirklich Optionen, was sind meine Optionen, was sind die Entscheidungskriterien, Experten konsultieren, eine Nacht drüber schlafen, zwei Nächte drüber schlafen. Entscheidungen mit Tragweite, mit hoher Tragweite, die muss ich mit Bedacht treffen, weil ich halt nicht mehr zurückkomme. Und das Gegenteil, oder sagt die andere Entscheidungssituation, das sind die sogenannten Typ-2-Entscheidungen. Er nutzte das Bild von so einer Drehtür, also kennt man, wenn man irgendwie ins Hotel oder Einkaufszentrum geht, so eine gläserne Drehtür. Ich sehe vielleicht sogar schon so ein bisschen, was ist dahinter. Ich gehe da rein, und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich halt durch diese Drehtür wieder zurück. Das sind die Typ-2-Entscheidungen. Da sagt er, das sind Entscheidungen, da muss ich nicht, keine Ahnung, tagelang irgendwie konsultieren. Ich muss die nicht unterschiedliche Management-Hierarchien nach oben delegieren. Die kann ich schnell treffen und entscheiden. Und wenn ich halt merke und dazu lerne, dass jetzt die andere Option die bessere gewesen wäre, dann gehe ich halt durch diese Drehtür wieder zurück und revidiere meine Entscheidung. Also wie gesagt, Typ 2. Mhm. Und das ist so für mich das allererste, wo ich eigentlich in der Entscheidungssituation drauf schaue. Deswegen ist es eigentlich total bescheuert, im Restaurant zu sagen, okay, das dauert lang. Ich wäge da irgendwie ab, weil, also eigentlich, dann lasse ich es halt zurückgehen, ne, wenn es nicht schmeckt. Und bestell mir nochmal was Neues. Das wäre ja eigentlich so die Herangehensweise, wenn man sagt, ja, also irgendwie 10 Minuten zu überlegen, was nehme ich jetzt? Ist eigentlich Käse, ne?
Oder du machst die Räuberteller-Variante, das finden meine Kinder immer ganz toll.
Die mache ich tatsächlich auch oft, aber meine Kinder sind mittlerweile groß, aber meine Jungs sind 20 und 17, da gibt's nicht mehr so viel zu räubern, also das ist eher so, dass die dann bei mir räubern.
Siehst du, dann würde es, wäre es noch nicht mal rausgeschmissenes Geld, sondern ihr würdet auf jeden Fall das Essen auch dann noch verteilt kriegen.
Genau, das wäre so eine Entscheidungsheuristik, einfach zu sagen, schau mal, ich schwank zwischen A und B. Was davon würdest du im Zweifelsfall essen? Dann wäre die Entscheidung relativ schnell. Aber das wäre ein sehr einseitiger Spaß, ja, wenn ich dann immer danach gehe, was meine Jungs verwerten würden.
Ja, da ist was dran. Aber du, ich habe da tatsächlich gerade auch noch mal eine zweite Ebene rausgehört. Also finde ich total gut, erstmal zu sagen, es gibt Typ 1, Typ 2 Entscheidungen, und ich überlege mir, in welcher Situation bin ich gerade? Habe ich eine Typ 1 Entscheidung vor mir? Okay, dann sollte ich mir möglichst viel Gehirnkappa frei machen, um wirklich eine gute Entscheidung treffen zu können. Oder habe ich eine Typ 2 Entscheidung? Da ist dieses gut genug. Und im Zweifelsfall hat es halt nicht gepasst. Die Welt wird davon nicht untergehen, sozusagen der viel gangbarere Weg. Das heißt doch aber, wenn ich so eine Typ 1 Entscheidung sozusagen vor mir habe, dann macht es doch Sinn, dass ich eigentlich dafür möglichst viel wirklich Kopfkappe habe, damit ich da einfach sauber drüber nachdenken kann, oder? Heißt, ich musste da jetzt tatsächlich an Steve Jobs oder Mark Zuckerberg denken, die sind ja dafür bekannt, dass sie jeden Tag dasselbe anhaben. Und das ist ja wirklich, also wie dieses, ich entscheide, ich laufe sozusagen automatisch Richtung Kaffeemaschine und greife auf den sozusagen die Kaffeekapsel und ich denke nicht darüber nach, wie ich meine Zähne putze, sondern ich tue es einfach und ich denke auch nicht darüber nach, mit welchem Fuß ich aufstehe. Ist ja auch dieses, ich habe eigentlich jeden Tag dasselbe an, ist ja auch eine Form von Heuristik, mit der ich mir Raum verschaffe, über andere Dinge intensiver nachdenken zu können.
Das absolut, heißt, absolut. Ich meine, wir haben über dieses System 1, also langsames und schnelles Denken. Wir erinnern uns dran, Gehirn ist quasi, hat nur begrenzte Energie. Wie du sagst, ich habe halt nur eine gewisse Kapazität von quasi langsamen Denken im Gehirn und das ist irgendwann aufgebraucht. Und wenn ich die natürlich durch 10 Minuten Marmeladenregal oder was ziehe ich an oder wohin fahre ich in den Urlaub, wenn ich quasi diese Kapazität dafür aufbrauche, dann fehlt die vielleicht für so eine andere Entscheidungssituation. Oder wie du vorhin schon gesagt hast, so eine gewisse Entscheidungsmüdigkeit fällt sich da ein.
Das heißt, ich überlege mir dann sozusagen für meinen Alltag ganz grundsätzlich, was kann ich so automatisieren, dass ich nicht drüber nachdenken muss, diese Entscheidungsmüdigkeit sozusagen maximal für mich zu dehnen, wenn man so möchte. Und wenn ich weiß, ich bin in einer Typ-1-Entscheidung, dann versuche ich möglichst viel Störgeräusch grundsätzlich, also vielleicht nochmal mehr wegzunehmen, damit ich da einfach eine gute Entscheidung treffen kann. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil ganz ehrlich, ich kenne ganz wenige Menschen, die sagen würden, ich weiß, dass ich jetzt gerade eine wichtige Entscheidung treffen muss, dann mache ich bewusst sozusagen meine Umwelt leiser oder versuche so viel wie möglich davon leise zu machen, damit ich da jetzt wirklich einfach auch die entsprechende Kapazität dafür habe. Sondern die meisten, also mich eingeschlossen, auch wenn ich wichtige Entscheidungen vor mir habe, ist es ja nicht so, dass ich meinen Alltag leiser drehe oder dass ich da versuche, bewusst Raum für zu schaffen, sondern ich weiß, mein Gott, ich muss da irgendwie gut drüber nachdenken. Und das ist aber so ein Ding, was eigentlich den Kopf quasi zum Explodieren bekommt, weil man eigentlich keinen Raum dafür hat. Also das heißt, Schritt 2 wäre zu sagen, wo kann ich automatisieren, um grundsätzlich mehr Raum zu schaffen und wo kann ich, wenn ich in Typ 1 Entscheidung bin, noch mehr Störgeräusch runterfahren, oder?
Absolut. Ich würde noch 2 Dinge hinzufügen. Das Ganze kann man nämlich auch umdrehen. Also ich habe Entscheidungssituationen, wo ich sage, da würde es Sinn machen, mich zu hinterfragen, weil ja sonst dieses System 2, also dieses schnelle System übernimmt. Und dann habe ich halt quasi so eine Routine und manchmal macht es aber Sinn, aus der Routine auszubrechen. Nimm jetzt irgendeine Entscheidung im Unternehmenskontext. Wenn ich gewohnt bin, die auf eine gewisse Art und Weise zu treffen, die Bedingungen draußen ändern sich aber am Markt, ein Wettbewerber macht irgendwas anders, es ist irgendwie eine neue Technologie auf dem Markt, die Rahmenbedingungen ändern sich und ich treffe die quasi routiniert, dann kann es unter Umständen sein, dass ich eine falsche Entscheidung treffe. Also genauso macht es Sinn, sich anzuschauen, wo habe ich diese schnellen Entscheidungen und wo macht es jetzt eigentlich Sinn, also quasi das langsame Denken mal wieder überhand gewinnen zu lassen. Also auch nicht nur die Großen und nur auf Routine, sondern auch mal die Routinen zu hinterfragen. Das wäre meine Ergänzung Nummer 1. Und ich habe eine wahnsinnige Leidenschaft dafür, mir diese Typ 1 Entscheidungssituationen anzuschauen und ich habe mal scherzhaft gesagt, so eine Katzenklappe in diese Tür reinzumachen. Also wie kann ich aus so einer Typ 1 eine Typ 2 machen oder wie kann ich mit so einer Typ 2 Entscheidung mich ein Stück weiter auf dieser Typ 1 Entscheidung weiterbringen, ne? Also kann ich, wenn irgendwas eine Tragweite hat, kann ich, und es steht viel Geld auf dem Spiel, kann ich eine Entscheidungssituation draus machen, wo weniger Geld auf dem Spiel steht? Oder kann ich irgendwas, wo ein hoher zeitlicher Invest drin ist, kann ich irgendwas tun mit weniger zeitlichen Invest? Kann ich mir irgendwie so ein Airbag einbauen, wenn es halt schief geht? Ich sage, okay, schief gegangen, aber ich habe halt was dabei gelernt. Also das ist auch nur so ein Sport aus Typ 1, Typ 2. Entscheidungen zu machen.
Du hast gerade gesagt, du bist Ingenieur. Das kommt gerade definitiv raus. Ich finde diesen Katzenklappen-Gedanken oder dieses Bild, das finde ich gerade ganz großartig. Das gefällt mir richtig gut. Okay, also das heißt, du sagst, du würdest grundsätzlich immer wieder auch Zeiträume wahrscheinlich einbauen, wo man oder vielleicht sogar für eigentlich die meisten Routineentscheidungen wie so eine Art, also ich stelle mir da tatsächlich das so ein bisschen vor wie so ein Kärtchen, das man am Bildschirm kleben hat, nach dem Motto, Achtung, ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung oder ist das jetzt wirklich sinnvoll, automatisch sozusagen zu entscheiden, also irgendwie sowas. Aber dass man da einfach regelmäßig so eine Art Automatismen Frühjahrsputz macht. Und auf der anderen Seite der Katzenklappengedanke, also das heißt, wie kann ich tatsächlich auch eine große Entscheidung so bauen, dass sie so ein bisschen diese Fallback-Variante drin hat. Mhm. Das wäre bei dem Knauf-Dings, es gibt doch auch die Knäufe, die man, also die ja wirklich, die sich drehen lassen, also das heißt, die sind nicht komplett zu, sondern auch da ist es zwar keine, braucht ein bisschen mehr Kraftanstrengung, aber halt nicht ganz so viel.
Ja, genau, richtig.
Sehr spannend. Jetzt sind wir ja tatsächlich auch mitten in eigentlich dem Rezept für gute Entscheidungen. Und das heißt, wir waren jetzt gerade beim, welchen Typ habe ich vor mir? Wie kann ich mir mehr Kapazität fürs Entscheiden sozusagen aufschaffen oder beziehungsweise freiräumen? Ich hinterfrage mich regelmäßig und überlege mir, ob ich vielleicht die Entscheidungssituation auch nochmal mal ein bisschen so umbauen kann, dass trotz allem jetzt, sagen wir mal, nicht dann am Ende des Tages ich unter der Brücke lande, ist jetzt im allerplakativsten Fall. Und was beachte ich noch, um gute Entscheidungen zu treffen?
Naja, was wir so eine Technik oft ist bei dem Katzenklappen bauen, ist quasi zu überlegen, was ist denn überhaupt die Entscheidungsfrage, die Entscheidungssituation? Ist die Entscheidung, steht die überhaupt schon an? Also das merke ich ganz oft auch bei mir, dass das so vage ist. Das findet vielleicht im Kopf statt, aber das ist eigentlich noch gar nicht so eine sauber formulierte Frage oder das ist vielleicht auch noch gar nicht entscheidungsreif. Ich merke das immer, wenn ich so Entweder-Oder-Entscheidungssituationen habe, da habe ich mittlerweile dann so einen Triggerpunkt, wo ich sage, okay, Moment, Entweder-Oder. Das heißt, ich entscheide mich gerade zwischen zwei Optionen, aber gibt es vielleicht noch mehr Optionen? Also habe ich meine Optionen schon komplett oder gibt es da vielleicht noch mehr? Gerade wenn die beiden Optionen einem nicht gefallen, es kennt ja jeder so dieses Pest oder Cholera, dann ist es für mich oft so ein Trigger, wo ich sage, okay, dann wenn mir das beides nicht taugt, A oder B, dann ist es vielleicht an der Zeit nochmal nach weiteren Optionen zu suchen. Und was mir auch ganz oft fehlt, sind so die Entscheidungskriterien. Wir hatten am Anfang jetzt so in unserem kurzen Vorgespräch über Werte gesprochen. Also was sind überhaupt so meine Maßstäbe der Entscheidungen? Ne? Auf was kommt es mir denn eigentlich an? Und wie ist das zueinander gewichtet? Ich nehme jetzt mal so eine große Entscheidung, die viele von uns immer mal wieder haben, so im beruflichen Kontext. Ich bewerbe mich auf eine neue Stelle, entweder im neuen Unternehmen oder im gleichen Unternehmen oder ich möchte was Neues dazulernen. Dein großes Thema ist ja quasi Lernen. In welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln? Und da tun wir uns ja ganz oft schwer. Und ich glaube, das hat oft damit zu tun, dass wir quasi diese Maßstäbe, dass wir uns derer nicht bewusst sind. Also was ist uns da wichtig? Was ist uns vielleicht weniger wichtig? Und da wird es natürlich schwer, quasi Optionen zu bewerten, wenn ich quasi diese wenn ich kein Lineal habe, was ich da irgendwie hinlegen kann und sagen, okay, ist das lang genug oder ist das schwer genug? Ja, oder so eine Waage für diese unterschiedlichen Maßstäbe oder Wertvorstellungen.
Das finde ich ist tatsächlich gerade ein ganz guter Punkt. Also eigentlich zwei. Weil einerseits es muss gar nicht Pest oder Cholera sein, sondern vielleicht kann ich da einfach nochmal ganz anders drauf schauen. Und da helfen einem ja auch ganz viel, wenn man irgendwie sagt, ich für mich, bin jetzt so ein bisschen irgendwie, habe wie so ein Brett vorm Kopf und selber komme ich gerade nicht weiter. Dann gibt es ja zum Beispiel ganz viel Kreativitätstechniken, die man anwenden könnte. Also sowas wie die Kopfstandmethode zum Beispiel, dass man einfach sagt, wenn ich mir das Gegenteil davon jetzt angucke, was wäre eigentlich dann? Oder solche Sachen wie Dissoziation, dass ich einfach was dagegen werfe, was eigentlich überhaupt nicht dazu gehört. Ja. Oder aber, was ich auch ganz arg schön finde, ist einfach zu sagen, wie bei ChatGPT, hier in dieser Situation bin ich gerade, das sind die zwei Optionen. Kannst du mal rumspielen? Was gäbe es denn noch so? Weil es einfach hilft, aus diesem so ein bisschen dieses Brett vom Kopf wieder wegzubekommen. Das ist ja eigentlich das, was am Ende des Tages an der Stelle wichtig ist.
Oder allein der Prompt hilft mir, auf weitere Optionen zu kommen. Ne? Genau. Stell mir Fragen, mach mit mir eine Kreativmethode, such dir da eine aus. Also genau, so diesen Lösungsraum
nochmal
weiter aufmachen.
Und was ich finde, was da total hilft, ist aus dem Schreibmodus in den Sprechmodus zu wechseln. Also man kann ja tatsächlich auch, wie mit WhatsApp, kann man ja tatsächlich auch die KI sozusagen per Sprache sozusagen mit ihr kommunizieren. Und das hilft mir in solchen Situationen ganz arg weiter, weil es mir viel einfacher fällt, einfach das sozusagen zu erzählen, wie ich es gerade empfinde, als das irgendwie in Schriftdeutsch reinzupacken. Also das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Trick. Und dann hast du diesen, sagen wir mal, für viele auch unangenehmen Punkt der Selbstreflexion angesprochen, weil auch das ist, da habe ich auch gedacht, ouch, da hast du jetzt sozusagen irgendwie einen Knopf mal ganz kurz auch bei mir gedrückt, weil ich ganz arg immer wieder feststelle, es gibt auch Situationen, wo ich eben diesen Wertekompass nicht nochmal reflektiert habe und warum mir jetzt X oder Y wichtig sein müsste. Also das heißt, das ist tatsächlich ja eigentlich auch dann wieder was, was eigentlich Zeit kostet, diesen Schritt zurückzutreten und wo man wirklich auch die Kapazität für braucht, um zu sagen, was wäre denn jetzt eigentlich etwas, was zu meinem eigenen Wertekompass gut passt oder was mich vielleicht sogar mehr dazu führt, wo ich für mich eigentlich mich gerne als Mensch sehen möchte.
Ja, also zum Beispiel bei mir ist es ja oft die Neugier. Also ich bin sehr neugieriger Mensch und man hat ja oft so Priorisierungsentscheidungen. Und das ist für mich schon so ein Maßstab für Priorisierungsentscheidungen. Wie stark zahlt irgendwas auf meine Neugier ein? Also kann ich da irgendwie einen Lernzuwachs kriegen oder ist es was, wo ich sage, naja, also da kann ich nicht groß dazulernen. Wenn ich nur diese Sachen mache, dann bin ich am Ende der Woche unzufrieden, weil meine Neugier quasi da nicht genug befriedigt wurde. Ne? Also das ist was mir mittlerweile sehr bewusst ist, aber es gibt auch andere Dinge, also so Familie oder Beruf oder keine Ahnung, wie viel Zeit priorisiere ich auf Sport oder Gesundheit. Auch da ist es oft so, dass mein Wertekompass nicht scharf genug ist oder ich diese Entscheidungen nicht bewusst genug treffe tatsächlich.
Auch wieder so ein Postkarte am Bildschirm-Moment, oder? Wo man irgendwie zumindest irgendwie so diesen Reiz zwischen oder diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion bekommt, oder?
Ja, absolut. Und da spielt halt so ein, also da entscheidet ein Tobias quasi mit dem schnellen System. Und da spielen halt dann die Gewohnheiten eine Rolle, ne? Also dann ist dieser Trampelpfad quasi im Gehirn, der wird halt gegangen. Und hinterher sagst du, aber wenn ich die bewusst getroffen hätte, quasi basierend auf meinen Werten oder was mir wichtig ist, wäre diese Entscheidung anders ausgefallen. Und es ist völlig okay. Also ich glaube, niemand wird da perfekt sein. Aber wie du vorhin gesagt hast, sich die Zeit zu nehmen und das mal zu reflektieren, also welche Entscheidungssituation hatte ich und wie habe ich die, also habe ich die mit dem schnellen System oder mit dem langsamen und war das in der Situation das Richtige? In beide Richtungen. Ich glaube, das ist schon mal ein guter erster Schritt. Aber wir tun es halt relativ wenig, weil, wie gesagt, meine Hypothese ist, entscheiden, das ist irgendwie so ein Ding, das hinterfragt man nicht irgendwie als Fähigkeit. Das ist halt irgendwie so da, jeder macht's. Hinterfragen auch nicht, machen wir das, können wir das gut oder nicht so gut. Und deswegen läuft es halt immer so mit, weil man trifft ja so viele Entscheidungen, dahinter fragt man gar nicht, ob man diese 35.000 Entscheidungen im Tag gut getroffen hat und ob da quasi das eigene Handwerkszeug, ja, ob die Schere stumpf ist oder gut geschliffen oder die Axt.
Ja, das ist ein schönes Bild. Tobias, also ich habe zwei Fragen, die mir tatsächlich noch auf der Seele brennen. Eine ist tatsächlich, wir sind jetzt ja tatsächlich gerade die ganze Zeit sehr viel im individuellen Entscheiden. Eine würde ich gerne nutzen, um so ein bisschen eine Schleife zu machen an dieses persönliche Entscheiden. Dann, und das kannst du vielleicht schon mal gedanklich notieren, würde ich gerne von dir auch wissen, was vielleicht auch anders ist, wenn ich im Unternehmenskontext oder im Teamkontext entscheide. Aber vorher nehmen wir sozusagen die Schleifchenfrage. Ganz häufig ist es ja so, dass, und das geht mir, glaube ich, gar nicht anders als anderen, dass man eine Entscheidung so qua Bauchgefühl trifft, dass man sagt, das fühlt sich jetzt gerade gut an oder das fühlt sich nicht gut an. Und Also entweder ist es Bauchgefühl, man kann es auch Intuition nennen, es ist whatever. Was ist das? Ist das eigentlich eine Heuristik, die abläuft? Und ist es, ich bin eigentlich automatisch in diesem schnellen Denken und sollte mich da rausbewegen? Oder ist das tatsächlich, ich habe mal gelesen, dass eigentlich Bauchgefühl oder Intuition genau genommen nichts anderes ist, als das gesammelte Erfahrungswissen, das ich habe, sozusagen, das eben ganz schnell eben in diesen sozusagen Gefühlsimpuls reingepresst wird. Ich habe es vermutlich jetzt ganz falsch ausgedrückt. Dass es eigentlich das ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ist es ein Automatismus, den ich eigentlich hinterfragen müsste? Oder ist es eigentlich genau richtig, zuweilen nach Intuition zu entscheiden? Was ist denn da dein Take drauf?
Beides wäre meine Antwort darauf, die kurze Antwort, weil sowohl das gesammelte Erfahrungswissen eine Rolle spielt, aber auch diese ganzen Heuristiken, Abkürzungen, Gramme im Gehirn, die einfach die Evolution in uns rein programmiert hat, damit uns eben nicht die Sicherung durchbrennen, weil wir eben 35.000 Entscheidungen pro Tag treffen müssen. Und ich würde dazu sagen, das ist grundsätzlich mal gut, dass wir das haben. Ich spreche manchmal so ein bisschen vom kalibrierten Bauchgefühl, also weil das hilft dann ja schnell zu entscheiden, so ein Bauchgefühl oder eine Intuition oder wie auch immer man das nennen will. Ich habe ja einen Podcast zum Thema Entscheidungen in Kopf und Bauch heißt der. Wir hatten mal den Frank Wulfes bei uns und der spielt leidenschaftlich gerne Tischtennis und der hat auf die Frage, ob er Kopf- oder Bauchentscheider ist, mit Bauch geantwortet. Weil er sagt, na, das ist ja beim Tischtennis, das ist einfach das Erfahrungswissen. Ich habe vielleicht gegen Spieler schon zigmal gespielt und das habe ich halt irgendwo verinnerlicht, das Wissen, und deswegen entscheide ich halt, auf welche Seite gehe ich jetzt oder wie spiele ich den Ball zurück. Und er hat einen Kollegen, der hat das mit dem Kopf gemacht, der hat nach einem Spiel dann notiert, keine Ahnung, wie viel hat er auf die eine Seite irgendwie als Aufschlag gebracht und wie viel auf die andere. Kriege ich nicht mehr genau hin. Und das ist quasi dieses Erfahrungswissen. Das ist furchtbar gut, aber das ist halt dann schlecht, wenn sich quasi die Welt draußen ändert, und das sehe ich halt ganz oft im unternehmerischen Kontext auch, das schlägt vielleicht jetzt auch so eine Brücke zum Thema Unternehmertum, dass wir halt durch unser gesammeltes Wissen Entscheidungen treffen und die sind aber falsche Entscheidungen, weil ich halt nicht geguckt habe, objektiv, okay, gibt's da mehr Informationen, weil ich halt diese Abkürzung im Gehirn genommen habe. Ich nehme das Beispiel Nokia, weil das kennt jeder, die halt da irgendwie so ein bisschen vom iPhone kalt erwischt wurden. Und das ist eine gedankliche Abkürzung, die nennt sich Normalitätsverzerrung. Du bist halt an was gewohnt und das macht dich so ein Stück weit blind für was passiert da draußen. Ist wissenschaftlich erforscht. Bei so Naturkatastrophen haben sich Forscher irgendwann mal gefragt, hey, wir haben so einen Hurricane irgendwie an der Golfküste in den USA, und obwohl es eigentlich auf der Hand liegt, dass du quasi das Haus evakuiert werden müsste, machen das die Leute nicht. Also die blenden das total aus. Und es ist quasi diese Normalitätsverzerrung. Wir bewerten quasi signifikant Gefahren oder Reize von außen, bewerten wir quasi geringer, als die wirklich sind. Und das ist auch wieder so eine Schutzfunktion des Gehirns. Das kommt wahrscheinlich so aus unserer Steinzeit, Menschendasein noch. Wenn das wilde Tier um die Ecke kam, war das durchaus eine probate Strategie, sich quasi totzustellen und nichts zu tun. Die war besser oder die hat vielleicht mehr Überleben gesichert als quasi die, ich werde aktiv. Und deswegen blenden wir das so ein bisschen aus. Genau. Und so eine Abkürzung sorgt natürlich dafür, also die spielt natürlich in so ein Bauchgefühl mit rein, weil ich die Situation halt unter Umständen falsch bewerte oder falsch einschätze. Also entweder durch diese Abkürzungen oder durch dieses gelernte Erfahrungswissen.
Also das heißt, ich kalibriere insofern, als das eigentlich die beste Entscheidung dann ist, wenn dieses Bauchgefühl und, sagen wir mal, die objektive Faktenlage und die Entscheidungsoption, die ich mir aufmache, zusammenpassen.
Wenn die kongruent sind, genau, absolut. Da würde ich sagen, das ist quasi so, wenn beide Messinstrumente in die gleiche Richtung zeigen, um mal wieder jetzt den Ingenieur ein bisschen raushängen zu lassen, dann passt das. Und gleichzeitig hat man manchmal mal entscheidet mit dem Kopf, aber hat so ein ungutes Gefühl, also so ein Bauchgefühl. Also auch da lohnt sich's hinzuhören, weil das kann zeigen, dass man irgendwie mit dem Kopf in eine falsche Richtung denkt. Also immer wenn die beiden in Einklang sind, ist das ein gutes Zeichen. Ich mache das auch manchmal, wo ich sage, ich habe so ein Bauchgefühl, dass das die richtige Entscheidung ist und versuche dann quasi mein Bauchgefühl quasi zu vermessen oder zu bestätigen und zu sagen, okay, was sind denn hier die Entscheidungskriterien? Was spielt denn jetzt da eine Rolle? Und entweder halt mein Bauchgefühl zu falsifizieren oder halt zu verifizieren und zu sagen, ah ja, okay, der Bauch hat recht, weil dieses Kriterium trifft dir zu und deswegen ist die Option die richtige. Und deswegen, daran liegt es, dass ich so ein Bauchkrummeln gegen Option A habe.
Ich glaube, ich muss noch eine halbe Anschlussfrage darstellen, weil eigentlich wäre das doch prädestiniert, dann so ein bisschen in Richtung der kognitiven Dissonanztheorie zu gehen. Also das heißt, ich bin nicht kongruent, aber ich weiß bauchgefühlsmäßig ja schon, wo ich eigentlich hin entscheiden wollen würde. Da suche ich mir doch primär positive sozusagen Informationen, die dieses Bauchgefühl stützen würden, oder?
Passiert manchmal tatsächlich auch. Also es gibt so ein Entscheidungswerkzeug, die Entscheidungsmatrix. Also wird ja oft in Unternehmen so, wir müssen das rational mit Zahlen, Daten, Fakten. Wenn man genauer hinschaut, ist es oft ein rationalisiertes Bauchgefühl. Also es wird ein wahnsinniger Aufwand dann getrieben, eine Bauchentscheidung zum Beispiel von irgendeiner Führungsperson quasi nochmal in Zahlen, Daten, weil keiner sich traut und sagt, naja, das ist meine Intuition oder mein Bauch hat es mir gesagt, würden alle sagen, das ist bekloppt, wir können doch hier nicht mit Bauch oder Intuition oder nach Gefühlen entscheiden. Passiert tatsächlich ganz oft, weil Entscheidung unter Unsicherheit, du kannst dir die Zahlen immer irgendwo hintreten, weil die Zukunft halt einfach unbestimmt. Ne? Such dir die Studie, die das bestätigt. Und wahrscheinlich wirst du aber auch eine Gegenstudie dazu finden. Also ja, du hast recht, man kann sich das dadurch ein Bauchgefühl rationalisieren und trotzdem falsch liegen.
Und jetzt haben wir die Brücke so richtig schön in Richtung Unternehmen nochmal sozusagen gespielt. Also das heißt, in Unternehmen machen wir das häufig, dass wir eigentlich versuchen, ein Bauchgefühl zu rationalisieren, weil wir Angst haben zu sagen, ich habe ein blödes Gefühl oder ich habe ein gutes Gefühl. Aber was ist denn noch anders oder worauf achten wir im Unternehmenskontext vielleicht noch mal mehr, als es im Individuellen entscheiden?
Naja, also du sagst es ja schon individuell, eine Organisation besteht aus mehreren Menschen. Da gibt es natürlich auch eine Gruppe, die entscheidet. Also so diese Frage, wer entscheidet, ist bei der Persönlichen klar. Ich hoffe es. Manche lassen auch über sich entscheiden. Das halte ich dann immer nicht für so klug. Aber ich habe halt mehrere Leute, die im Spiel sind und diese Frage, wer entscheidet, ist eine ganz zentrale Frage, die wir uns aber oft auch gar nicht so wirklich explizit stellen. So, da wird halt so getan, ob der Experte oder die Führungskraft die richtige Person ist, das zu entscheiden. Und vielleicht ist es aber nicht. Also allein diese Frage zu stellen, wer entscheidet's? Dann zu sagen, entscheidet's eine Person alleine oder entscheiden wir in der Gruppe? Und wenn wir in der Gruppe entscheiden, wie entscheiden wir es? Also entscheiden wir es in Form eines Mehrheitsentscheids oder wollen wir den Konsens hinkriegen? Also alle stimmen dafür oder sind dafür, dass das die richtige Option ist. Schauen wir nur drauf, was hat den geringsten Widerstand und wir entscheiden uns dafür. Also da gibt es nochmal mehrere Dimensionen bei dem Thema Entscheidung in Organisationen.
Also kann es eine Person alleine entscheiden? Und wenn ja, ist das überhaupt die richtige? Oder geben wir eine Entscheidungskompetenz vielleicht eher dahin, wo wirklich auch die Kompetenz im wahrsten Sinne des Wortes sitzen würde? Und wenn ich in der Situation bin, wo jetzt mehrere Menschen eine Entscheidung treffen müssen, dann gibt es ja dieses schöne Wort Konsens oder Consent. Und ganz häufig stelle ich fest, eigentlich könnte eine Entscheidung trotzdem eine Person treffen, die ist aber auf sozusagen Press versucht, dies eigentlich sogar Konsens herbeizuführen. Wann macht Konsens und wann macht Consent und wann macht eigentlich nichts von beidem Sinn?
Da kann ich dir leider keine Pauschale. Also wir haben schon öfters mal versucht, irgendwie zu sagen, okay, es gibt so diese magische Entscheidungsmatrix oder so ein Baumdiagramm, wo dann draufsteht, okay, ist es so, dann die und ist es so, dann die. Mir ist es noch nie gelungen und ich glaube, dazu ist die Welt einfach zu komplex und Gruppen sind zu komplex, das zu machen. Grundsätzlich kann man mal sagen, Einzelentscheidung kann die schnellere Variante sein. tatsächlich. Also man muss sich so ein bisschen angucken, wie schnell will ich entscheiden. Das kann Maßstab sein, ob es eher eine Person alleine oder eine Gruppe trifft die Entscheidung. Ein Vorteil von Konsensentscheidungen kann, aber muss nicht, sage ich gleich dazu, einschränken, kann sein, dass die Entscheidung mehr getragen wird. Mhm. Es gibt aber den sogenannten emotionalen Konsens, also das kennt jeder, war vielleicht schon mal bei so einem emotionalen Konsens dabei. Es wird eine Stunde diskutiert und diskutiert und diskutiert und Wissenschaft sagt auch, also eigentlich bringt es gar nichts, weil nach 5 oder 10 Minuten, ich kenne die exakte Minutenzahl nicht mehr, sind eigentlich die Argumente auf dem Tisch und es wird dann nur noch bekräftigt, bestätigt, nochmal lauter gemacht. Und am Schluss haut dann irgendeiner auf den Tisch und sagt, ah, das kann ja nicht sein, dass wir jetzt noch immer noch diskutieren. Wir machen das jetzt so. Jemand, der halt eine Person, die halt die Macht hat oder in Führung ist. Und das ist dann der emotionale Konsens. Also das erscheint dann so, als ob die Gruppe entschieden hätte. Aber man merkt dann in der Umsetzung oft, dass es eben nicht von allen mitgetragen wird. Also auch so ein Konsens kann quasi, hat den Mythos, dass es von allen getragen wird. Aber wenn es kein echter Konsens ist, dann es nicht. Ist auch nicht, genau. Und der Consent ist halt so ein bisschen, Mittelweg ist vielleicht falsch beschrieben, aber dadurch, dass ich halt nur den Widerstand messe, muss nicht jeder eine Option quasi gleich stark unterstützen, sondern ich kann durchaus einen Widerstand dagegen haben und der wird dann vielleicht aufgelöst oder ich kann sagen, das ist jetzt nicht meine Lieblingsoption, aber ich trage es zum Beispiel mit. Also ich werde euch da nicht in den Rücken fallen, ich hätte mich aber für eine andere Option zum Beispiel entschieden. Ne? Das kann auch Ergebnis von so einem Consent-Verfahren sein. Mhm. Also ich würde sagen, das Patentrezept gibt es nicht. Die Frage, wer entscheidet und wie entscheiden wir, die würde ich mir in so Entscheidungssituationen stellen. Genau. Und dann muss man sich dem halt nähern. Ne? Also wer entscheidet? Entscheidet es einer alleine oder die Gruppe? Was ist uns da wichtig? Und welches Verfahren nutze ich? Es gibt ein schönes Tool, den Decision Poker. Mhm. Den Frank Wulfes habe ich vorhin mal erwähnt. Ich kann den Link dazu schicken. Mhm. Dazu ein Pokerkarten-Set. Wenn man im Unternehmenskontext, im Kontext einer Organisation so eine Entscheidungssituation hat, dann kann man quasi im Team mal diskutieren oder pokern, wie wollen wir hier eigentlich entscheiden? Dann muss es ein Konsens, sind alle der Meinung, es braucht hier einen Konsens? Oder sagt eigentlich jeder, na, ist doch klar, wer hier entscheidet, das macht die Conny. Weil die Conny kann das entscheiden, ne, weil sie die Befähigung dazu hat, weil das ihr Thema ist. Mhm. Und vielleicht eine letzte Anmerkung dazu, weil du gesagt hast, wie hast du es genannt, Kompetenz entscheidet. Es ist nicht notwendigerweise so, dass die Person mit der Kompetenz entscheiden muss und es ist auch nicht notwendigerweise so, dass Betroffene entscheiden müssen, sondern es können Perspektiven sein, die konsultiert werden. Also das ist nicht zwangsweise immer Personen, die ein Experte oder eine Expertin müssen auch die Entscheiderinnen sein. Ich kann auch nur einfach die Expertise konsultieren und jemand, der ja formale Macht dafür hat, entscheidet dann. Also das ist durchaus valide.
Das heißt, eigentlich sind wir doch da. Immer relativ, also sowieso im organisationalen Kontext immer sehr komplexen Geflecht insofern, als dass da ja auch die Unternehmenskultur, also auch außerhalb eines Teams eine ganz große Rolle spielt, wird traditionell einfach hierarchisch entschieden. Dann kann ich im Zweifelsfall den Kompetenzträger konsultieren, aber faktisch bin ich sozusagen als Person, die in Führung wäre, dann diejenige, die Entscheidung treffen muss, damit sie auch eine gewisse Legitimität hat. Bin ich in einer völlig anderen Art von Unternehmenskultur, dann würde es wieder anders aussehen. Das heißt, also wir haben, worauf ich im Prinzip gerade raus möchte, ja unterschiedliche Ebenen, die da ablaufen. Einmal wirklich diese
Absolut.
Kulturelle Ebene, die Teamebene. Wie ist dieses Team zusammengesetzt? Welche Art von Entscheidung steht da gerade an? Aber du hast, finde ich, vorhin einen ganz kurz guten Punkt gebracht, nämlich dieses Entscheidungspokerspiel. Ne, des Tages ist das ja nichts anderes, als dass wir uns als Team mal sozusagen zusammensetzen und uns überlegen, welche Art an Entscheidungen haben wir üblicherweise zu tätigen und wie wollen wir die treffen? Also was ist uns wichtig Und dann sind wir ja tatsächlich einfach auch wieder da in diesem sehr selbstreflektiven Part, wo man sich sagt, wo liegen für uns einfach sozusagen die Rahmenbedingungen, die für uns eigentlich unverhandelbar sind, und innerhalb derer bewegen wir uns auch in der Entscheidungssituation.
Genau, richtig. Und es kann in zwei Richtungen gehen. Es kann sein, dass bis jetzt eine Entscheidung von Experten getroffen wurde, aber man stellt fest, die waren gar nicht die guten Entscheider, weil die eben nicht diese formale Macht oder Durchsetzungsmöglichkeiten hatten, eine Entscheidung durchzusetzen. Also daran scheitert es manchmal. Na, da kann es durchaus sinnvoll sein, andere Entscheider zu bestimmen mit mehr formaler Macht. Und genauso kann es in Organisationen, wie du sagst, die sehr hierarchisch sind, wo quasi so die Kultur ist, die Führungskraft entscheidet das, dass man da drauf kommt und sagt, na, das macht Sinn, eben nicht Sinn, dass die Führungskraft alles entscheidet, weil die hat halt eine begrenzte Kapazität. Das sind wir wieder bei unserem Ausgangspunkt an Kapazität. Und dann ist es ein Engpass, und wenn ich auf diese Entscheidung warte, dann geht's nicht schnell genug, auch wenn es eine Person einzeln entscheidet und der Kunde oder der Markt verlangt halt, dass ich da viel schneller entscheide und viel schneller reagiere und legt dafür dann fest, es macht Sinn, dass es die Conny an der Stelle entscheidet, weil die Conny halt nah am Kunden ist und mit dem Kunden täglich interagiert. Und dann ist vielleicht noch die Frage, wen braucht die Conny an Expertise, also wen muss sie konsultieren oder was braucht die, um da eine gute Entscheidung treffen zu können?
Jetzt hast du gerade das Wort Skills gesagt. Das ist eine wunderschöne Überleitung, weil wir haben ja gerade festgestellt, Entscheiden im Unternehmenskontext ist ungleich komplexer. Und auch wenn es dafür ganz sicher gute Lernprogramme braucht, ist sozusagen der erste Punkt, an dem wir immer ansetzen können, ja, wir selbst. Und deswegen haben wir uns abschließend so eine kleine Besonderheit ausgedacht. Wir haben uns nämlich überlegt, wir würden euch gerne für das Gute entscheiden so eine Art Mini-Lernformat mitgeben und haben uns überlegt, wie wäre es denn mit einer Entscheidungsintentionswoche? Also das heißt, was steckt im Prinzip hinter diesem Gedanken so einer Intentionswoche? Im Prinzip nichts anderes, als dass man jeden Tag eine kleine sozusagen Intention sich mit in den Tag nimmt und versucht, auf die mal bewusst zu achten. Also wirklich gar nichts Großes, sondern so eine Intention, entweder wirkt die unterschwellig mit und ich habe sie einfach mit dabei oder ich erinnere mich da ein- oder zweimal am Tag dran und habe dann eher...
Mit einem Zettelchen am Bildschirm, genau, oder am Badezimmerspiegel oder wo auch immer.
Genau, oder im Teams-Chat oder wo auch immer, aber der Gedankengang an der Stelle ist wirklich ganz niederschwellig und es reicht, wenn ihr da einmal am Tag drauf achtet, das ist tatsächlich ganz häufig schon mehr, als man üblicherweise täte. Und deswegen der Gedankengang der Intentionswoche rund um das Thema Entscheidungen. Und was wir uns dachten ist, wir geben euch für sozusagen eine Arbeitswoche startend am Montag 5 Mini-Tagesintentionen mit. Und ich starte es einfach mal. So der Teil 1, und es war ja das, was du ganz initial gesagt hast, Tobias, ist, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch merken, wo sind wir im Automatismus drin und wo wäre es im Zweifelsfall vielleicht auch sinnvoll, mal nochmal aus diesem Automatismus rauszukommen. Also das heißt, Intention 1 wäre tatsächlich zu sagen, nehmt euch mindestens mal eine Situation am Montag, wo ihr euch überlegt, habe ich da jetzt gerade, ist ein Automatismus abgelaufen oder entscheide ich gerade bewusst? Und das reicht eigentlich an der Stelle schon. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da kann man irgendwie vielleicht irgendwie nochmal eine gute Anschlussfrage oder irgendwie eine Methodik oder sowas mitgeben? Oder reicht es tatsächlich einfach, diesen Satz sich an den Bildschirm zu kleben?
Also ich würde da gar nicht zu viel. Ich würde tatsächlich, such dir eine Entscheidungssituation aus. Ne? Mhm. Und das kann sowohl als auch, also das kann diese schnelle, dich vielleicht unbewusst, also sich zu überlegen am Ende des Tages, wo habe ich heute unbewusst entschieden. Mhm. Oder es kann die sein, wo bin ich gerade in so einer bewussten Entscheidung, keine Ahnung, wo war mein langsames Denken mehrfach aktiv, was quält mich vielleicht auch so? Mhm. Eine. Und wer es besonders gut machen will, macht in jeder Kategorie eine. Und schreibt sich das einfach nur mal auf oder spricht es in sein ChatGPT oder LMM der Wahl, also wie man das macht, oder schreibt sich ins Tagebuch oder Journal, je nachdem, was da das Tool der Wahl ist, aber sich quasi eine oder zwei Entscheidungssituationen einfach mal nur zu überlegen, und zu sagen, okay, das waren Entscheidungssituationen, um sich überhaupt mal bewusst zu machen, was ist eine Entscheidungssituation. Mhm. Ich glaube, das reicht schon für Tag 1 als Intention.
Ich glaube auch. Und um es noch einfacher zu machen, die darf beruflich sein, die kann aber genauso auch privat sein.
Das kann auch beim Abendessen gewesen sein. Was, keine Ahnung, machen wir jetzt Ketchup oder Mayo auf die Pommes? Also es kann auch sowas Banales sein. Es geht einfach nur darum, sich bewusst zu machen, ich entscheide ganz oft täglich.
Ja, perfekt. Gut, dann springen wir mal einen Tag weiter von den Pommes zum Mayo, in Anführungszeichen. Mhm. Du hast, ein zweiter Punkt war, dass du sagtest, es ist wichtig, dass wir, wenn wir wirklich in so einer Typ-1-Entscheidung sind, dass wir nochmal bewusst auf unsere Werte achten. Also, dass wir uns überlegen, wie wäre eine Entscheidung wertkonkurrent? Mhm. Das heißt, unsere Intention für Tag 2 wäre jetzt zu sagen, wenn ihr heute eine Entscheidung trefft, überlegt doch mal ganz kurz, was ist mir denn wichtig bei dieser Entscheidung? Also das heißt, wenn ich jetzt X oder Y habe, was bringt mich mehr eigentlich zu einem Wert, der mich gerade trägt? Und der kann Freiraum, Selbstbestimmtheit, Leichtigkeit, Spaß, es kann alles sein, was man da tatsächlich sozusagen als Wert für sich dahinter klemmt. Aber welche dieser beiden, welche der beiden oder mehreren Optionen bringt mich mehr zu dem Wert, den ich eigentlich gerade, der mir wichtig ist?
Würde ich auch sagen. Also so einfach mal nur den Maßstab oder das Lineal oder die Waage haben wir so als Bilder genutzt. Also was sind diese Lineale, die ich anlege? Was steht da drauf auf diesen Linealen? Also nur, was ist das Kriterium? Ich würde noch gar nicht quasi Optionen vermessen, sondern würde mir erstmal nur überlegen, was sind eigentlich meine Kriterien? Mhm. Was ist mir da wichtig? Auf was zahlt das ein, positiv oder negativ? Mhm. Und es muss auch noch gar nicht irgendwie messbar sein. Ne? Das kann auch was Qualitatives sein. Mhm. Ja, weil wenn wir von Maßstab sprechen, das kann auch rein qualitativ sein. Ich habe das Beispiel mit der Neugier gemacht. Na, meine Frage würde zum Beispiel lauten, wie zahlt das auf meine Neugier ein? Fragezeichen. Das wäre quasi ein Messkriterium.
Also das heißt, Tag 2, wie lautet mein wichtigstes Messkriterium, oder?
Entscheidungskriterium, genau.
Und dann wäre doch an Tag 3 es wichtig, dass man mal wirklich für sich ganz bewusst diesen Raum zwischen eben diesen, ich muss jetzt entscheiden und ich entscheide tatsächlich aufmacht. Einfach nur, um mal ganz kurz auch diesen Automatismus nochmal aufzubrechen im Zweifelsfall. Also das heißt, eigentlich wäre Tag 3 der Post-it am Bildschirm zu sagen, kurz nochmal durchatmen, bevor du entscheidest, oder?
Ja, genau. Und ich würde bei diesem kurz nochmal durchatmen, würde ich vielleicht noch als Frage hinzufügen, was sind denn eigentlich meine Optionen? Oder vielleicht ist es auch schon Tag 4?
Ja, ich finde das gut, zu sagen, was sind eigentlich meine Optionen? Und am Tag 4 sich dann tatsächlich zu überlegen, selbst wenn ich jetzt eigentlich im ersten, sozusagen vom ersten Bauchgefühl her alle Optionen auf dem Tisch liegen habe, was wäre eigentlich das Gegenteil davon? Und ich finde, dieser Gegenteilsgedanke, der macht nochmal ganz andere Räume auf. Wenn ich eigentlich dann sage, war ganz bewusst, was wäre das Gegenteil von dem, was ich gerade auf dem Tisch liegen habe, dann bin ich ja eigentlich nochmal in einer ganz, ganz anderen Welt.
Ja, da habe ich auch eine super Frage, die in die gleiche Richtung geht. Für diese Entscheidungssituation, was würde mir mein größter Feind empfehlen? Den nutze ich auch ganz oft gerne, weil oft ist es einfacher, sich quasi von diesem, was soll es denn auf keinen Fall sein, zu nähern. Also man kann dadurch auch ganz gut Optionen ausschließen.
Das stimmt. Und das ist lustig, weil man hat ja beim größten Feind hätte man ja automatisch jemanden vor Augen, der einem eigentlich ja was Schlechtes wünschen würde. Aha. Wenn man aber dann formuliert, was das denn wäre, stellt man ganz häufig ja fest, so schlecht ist eigentlich dieser Gedankengang gar nicht. Aha. Sehr spannend. Gut. Und jetzt haben wir ja dann an Tag 5 ganz viele unterschiedliche Entscheidungen über den Lauf der Woche getroffen. Und es wäre unsere Intention oder sagen wir mal sozusagen die Tagesaufgabe, die wir euch da gerne mitgeben würden, ist eine Entscheidungssituation diese Woche euch nochmal zu nehmen und da mal nochmal drüber nachzudenken. 5 Minuten Reflexion reichen total. Was war die Situation? Wie habe ich mich entschieden? Um nochmal sozusagen den Rückgriff auch auf sozusagen den Inhalt der heutigen Folge mitzunehmen. War das eine Typ 1? War das eine Typ 2 Entscheidung? Wie bin ich zur Entscheidung gekommen? War die gut so? Oder an welcher Stellschraube könnte ich denn das nächste Mal drehen, wenn ich wieder in dieser Situation bin?
Finde ich gut.
Dann haben wir doch tatsächlich 5 kleine, handelbare, sozusagen Intentionen beziehungsweise Aufgabenpäckchen euch noch mit sozusagen Schleifchen hier an das Ende der Folge gebunden. Und Tobias, es war mir eine riesige Freude. Ich habe wirklich diese Stunde mit dir so genossen. Ich habe so viel gelernt. Das war wirklich ein so schönes Gespräch, aus dem ich ganz viel mitnehme. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst.
Danke, danke. Ich war jetzt ganz irgendwie überrascht, dass die Stunde schon um war. Das hat sich irgendwie für 5 Minuten angefühlt. Es gäbe noch so viel zu erzählen. Ja, hat echt Spaß gemacht.
Mir auch.
Gute Entscheidungen an alle, die zuhören.
Bis ganz bald, lieber Tobias. Wir nehmen einfach bald eine Folge 2 auf.
Das machen wir.